ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Plan für eine globale Mindeststeuer auf Konzerngewinne hat eine weitere Hürde genommen. Die Finanzminister der 20 größten Industriestaaten einigten sich bei ihrem Treffen in Venedig auf einen weltweiten Steuersatz von mindestens 15%. Zuvor hatten bereits rund 130 Länder den Plan unterstützt. Auch die USA sind seit dem Amtsantritt von Präsident Biden dafür. US-Finanzministerin Yellen äußerte nun die Hoffnung, dass die EU auf ihre geplante Steuer für Digitalkonzerne verzichtet.
Sie gilt als historisch, die Einigung der G20-Finanzminister in Venedig. Die globale Steuerreform soll internationale Regeln an das Digitalzeitalter anpassen. Die G20-Vereinbarung ist eine wichtige Errungenschaft, die dazu beitragen wird, das internationale Steuersystem in den nächsten Jahren zu stabilisieren. Es wird die Steuersicherheit garantieren und den Unterbietungswettlauf stoppen. Der Durchbruch in Venedig war lange vorbereitet worden. Im Kern geht es darum, dass große Unternehmen in Zukunft in dem Land Steuer zahlen, in dem sie ihre Gewinne erwirtschaften. Und zwar mindestens 15%. Gewinne ins Ausland zu verschieben, soll sich nicht mehr lohnen. Die Einigung auf politischer Ebene sei auch der Pandemie geschuldet.
Gerade jetzt bei der Bekämpfung der großen Krise, die aus der Corona-Pandemie entstanden ist, haben wir gemerkt, in welcher Weise wir auf das gemeinschaftliche Handeln angewiesen sind und auch die Möglichkeit, das zu finanzieren und zu organisieren. Deshalb ist das, was jetzt festgelegt worden ist, in der Tat ein historischer Moment.
Am Rande des Treffens kommt es am frühen Abend zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Kritik, eine Mindeststeuer von 15% sei zu niedrig. Sie sagen, sie bekämpfen die Steuerparadiese in der Welt. Dabei machen sie selbst eines. Für sie ist 15% Steuer okay. Und dann ist alles wieder wie vorher. Das ist nicht okay. Einige EU-Länder wie Irland tragen die Reform derzeit nicht mit. Dies werde die globale Unternehmensbesteuerung aber nicht aufhalten, betont US-Finanzministerin Yellen. Ich möchte betonen, dass es nicht entscheidend ist, dass jedes Land mitmacht. Die Übereinkunft beinhaltet einen Durchsetzungsmechanismus, der sicherstellt, dass Länder, die sich heraushalten, die Vereinbarung nicht untergraben. Von 2023 an soll die internationale Besteuerung greifen. Noch ist der Prozess aber nicht abgeschlossen. Im Herbst sollen die Beratungen zur Umsetzung auf internationaler Ebene fortgesetzt werden.
Über die öffentliche Würdigung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan ist eine Diskussion entbrannt. Bislang plant das Verteidigungsministerium für den 31. August eine Ehrenzeremonie an seinem Sitz in Berlin, dem Bendlerblock. Der Veteranenverband kritisierte diesen Rahmen als zu klein und fordert stattdessen eine Veranstaltung auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude. Unterstützung dafür kommt aus mehreren Parteien.
Ende Juni, Rückkehr der letzten Afghanistan-Soldaten, keine militärischen Ehren, auch kein Politiker, der die Soldaten empfangen hätte. Das kritisieren viele. Nun sollen sämtliche Afghanistan-Soldatinnen und Soldaten mit einem großen Rückkehrappell am Bendlerblock am Verteidigungsministerium geehrt werden. So wie hier beim Zapfenstreich für Ursula von der Leyen vor 2 Jahren. Doch auch daran gibt es Kritik. Der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, den Appell auf der Wiese vor dem Reichstag abzuhalten. Der Bendlerblock sei der falsche Ort.
Wenn man jetzt das in diesen historischen Hinterhof vollzieht, dann ist es wieder abgeschieden von der Öffentlichkeit. Uns ist daran gelegen, dass wir auch ein Zeichen der Wertschätzung in die Gesellschaft senden.
Die Verteidigungsministerin heute beim Truppenbesuch im bayerischen Wildflecken. Sie hält an der Ehrung in ihrem Ministerium fest.
Ich halte es eigentlich für das richtige Zeichen, dass wir das im Bendlerblock machen und dass es ein klares Zeichen gibt, auch der Politik, auch des Parlaments zu sagen, wir gehen zur Bundeswehr, um uns bei den Soldatinnen und Soldaten zu bedanken und nicht die Bundeswehr geht zum Parlament. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge.
Doch auch Bundestagsabgeordnete wollen mehr Öffentlichkeit. Die Bundeswehr sei schließlich eine Parlamentsarmee.
Das Herz der Demokratie, das steht in Berlin-Mitte vor dem Reichstag. Und damit ist das Reichstagsgebäude auch das beste Symbol, um deutlich zu machen, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Und dass auch wir Abgeordneten unsere Verpflichtung und auch unsere Verantwortung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten zum Ausdruck bringen.
Entscheidend ist, dass die Öffentlichkeit teilnehmen kann und dass möglichst viele Einsatzsoldaten und deren Familien an dieser Zeremonie teilhaben können, damit sie auch entsprechend einen Dank empfangen können.
Ein großer Rückkehrappell vor dem Reichstagsgebäude, wie hier beim feierlichen Gelöbnis vor 2,5 Jahren. Das wollen auch die Grünen.
Ich fände es besser, wenn man einen öffentlichen Platz wie den Platz der Republik wählt, auch um klarzumachen, das Parlament steht hier in einer Mitverantwortung für diesen Einsatz und das Parlament muss dieser Verantwortung dadurch gerecht werden, dass es den Einsatz auch aufarbeitet.
Eine groß angelegte Feier könnte auch helfen. So hoffen viele, das oft sehr distanzierte Verhältnis zwischen Gesellschaft und Armee zumindest etwas zu stärken.
Unter dem Motto Freiheit im Iran haben hunderte Exil-Iraner in Berlin für Menschenrechte und gegen die Regierung in Teheran demonstriert. Ihre Forderung unter anderem freie Wahlen und ein Ende der Unterdrückung der Opposition. Die Bundesregierung solle Ermittlungen gegen den neuen Präsidenten Raisi einleiten. Er wird für zahlreiche Hinrichtungen und Morde an Oppositionellen verantwortlich gemacht. Die Demonstration war Teil des Online-Weltgipfels Free Iran 2021.
Mehrere Länder in Europa haben wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante ihre Corona-Schutzmaßnahmen verschärft. In den Niederlanden etwa müssen Diskotheken und Nachtclubs erneut schließen. Auch im spanischen Katalonien wurde das öffentliche Leben heute wieder eingeschränkt. In Deutschland sind die Werte den 4. Tag in Folge gestiegen, liegen aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 5,8. Zudem wurden beim RKI binnen 24 Stunden 952 neue Corona-Fälle erfasst. Das sind rund 280 mehr als vergangenen Samstag.
In München findet heute der Christopher Street Day statt, bei dem für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Intersexuellen sowie Transgender demonstriert wird. Corona-bedingt gab es anstelle einer großen Parade mehrere dezentrale Aktionen und Online-Veranstaltungen. Für den Abend ist auch eine Regenbogenbeleuchtung der Fußballarena geplant, die während der EM-Partie gegen Ungarn nicht stattfinden durfte.
Internationale Hilfsorganisationen haben sich erleichtert über die Verlängerung einer UN-Resolution für Hilfslieferungen nach Syrien geäußert. Damit bleibt der einzige für Hilfsgüter verbliebene Grenzübergang in der von Rebellen kontrollierten Region Idlib für weitere 6 Monate offen. Save the Children forderte darüber hinaus die Öffnung weiterer Grenzübergänge für humanitäre Hilfen. UN-Generalsekretär Guterres bezeichnete die Resolution als Lebensversicherung für 3,4 Millionen Menschen im Nordwesten Syriens. Die USA wollen vorerst keine Soldaten nach Haiti entsenden. Man werde allerdings FBI-Beamte schicken, um nach der Ermordung von Präsident Moïse bei den Ermittlungen zu helfen, hieß es in Washington. Zuvor hatte die haitianische Interimsregierung die USA sowie die Vereinten Nationen gebeten, Militäreinheiten zu entsenden. Sie sollen die Lage im Land beruhigen und strategisch wichtige Orte sichern. Die Hintergründe des Attentats sind weiter unklar. Sie überlebte das Vernichtungslager Auschwitz und engagierte sich bis zuletzt gegen Rassismus und Antisemitismus. Im Alter von 96 Jahren ist Esther Bejarano in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. In den vergangenen Jahrzehnten hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem jungen Menschen von den Verbrechen der Nationalsozialisten zu erzählen. Bundespräsident Steinmeier würdigte Bejarano für ihren Mut, mit dem sie sich für die Verfolgten des Naziregimes eingesetzt habe.
Die Musik hat ihr einst das Leben gerettet. In Auschwitz wurde Esther Bejarano ins Mädchenorchester aufgenommen und entging so dem Tod in der Gaskammer. Dabei konnte sie damals nur Klavier spielen, nicht aber Akkordeon. Sie improvisierte. Mit Erfolg.
Das war ein reines Wunder, wirklich. Also ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe.
Geboren wurde Esther Bejarano 1924 in Saarlouis. Mit 18 wurde sie nach Auschwitz verschleppt. Dort musste sie mit dem Mädchenorchester am Tor stehen und spielen, wenn die Arbeitskolonnen ausrückten oder Züge mit weiteren Deportierten ankamen. Für die Holocaust-Überlebende die schlimmste Erinnerung.
Die haben uns zugewunken, ja. Die haben gedacht, wo Musik spielt, kann es doch nicht so schlimm sein. Das war die Taktik der Nazis.
Schülern von den Gräueltaten zu berichten, wurde ihre Lebensaufgabe oder wie sie es nannte, ihre Rache. Als Zeitzeugin besuchte sie bis zuletzt Gerichtsprozesse gegen NS-Verbrecher, so wie hier in Hamburg. Mit der Kölner Mikrofonmafia ging sie außerdem auch musikalisch neue Wege in ihrem ganz persönlichen Kampf gegen den Faschismus.
Jetzt fragen die Schüler mich, was sollen wir tun? Ja? Und ich sage ihnen, auf jeden Fall nicht schweigen.
Die Stimme von Esther Bejarano ist für immer verstummt. Jetzt müssen andere ihre Geschichte weitererzählen.
In England wachsen am Vortag des Endspiels der Fußball-Europameisterschaft Vorfreude und Spannung. Im Wembley-Stadion hoffen die Gastgeber auf den Gewinn des ersten großen Titels seit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 1966 an gleicher Stätte. Gegner Italien geht nach den im Turnierverlauf gezeigten Leistungen leicht favorisiert in das Finale. Die UEFA wies Kritik von Gesundheitsexperten zurück, wonach die in mehreren Ländern ausgetragene Endrunde zu einer Verbreitung von Corona-Infektionen beigetragen habe.
Beinahe hätten die Italiener am Nachmittag einen der ihren in Florenz vergessen. Co-Trainer Gianluca Vialli. In voller Mannschaftsstärke erreicht der Bus den Flughafen. Ganz Italien hat die zweite Europameisterschaft nach 1968 vor Augen. Als unser Trainer vor dem Turnier in der Kabine sagte, wir werden diesmal den Titel gewinnen, haben selbst im Team viele gedacht, er ist verrückt. Jetzt denkt das keiner mehr. Das Team von Roberto Mancini überzeugt bei dieser EM durch Offensivgeist und mannschaftliche Geschlossenheit. Ich bin wirklich stolz auf meine Jungs, betone aber auch, es ist noch nichts erreicht. Doch, die Italiener sind inzwischen vollzählig zum Abschlusstraining in Tottenham angekommen. Der englische Premier Boris Johnson plant im Fall des Sieges einen Feiertag auszurufen. Das Team hat die Botschaft vor dem Abschlusstraining vernommen. Wir sind natürlich stolz, weil wir auch dadurch spüren, welche Welle durch unser Land geht. Jetzt sind wir hochkonzentriert, wollen unseren Job beenden. Unter Gareth Southgate könnte ein 55 Jahre währendes Trauma weichen, aber der Trainer warnt. Italien ist ein fantastisches Team, seit 33 Spielen ungeschlagen. Das ist ein unfassbarer Rekord. Erstmals treffen beide in einem Finale aufeinander, vor 60.000 Zuschauern im Wembley-Stadion. England hat noch nie bei einem großen Turnier gegen Italien gewonnen.
Beim Tennisturnier in Wimbledon hat die Australierin Ashleigh Barty das Damen-Endspiel gewonnen. Sie besiegte die Tschechin Karolina Plíšková in 3 Sätzen. Für Barty, die die Weltranglisten anführt, war es der 2. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier nach den French Open 2019. Beim Herrenfinale spielt morgen der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien gegen den Italiener Matteo Berrettini.
Die 14. Tour de France-Etappe ist die von Bauke Mollema. 40 Kilometer Solofahrt krönt der Niederländer in Quillan mit dem Tagessieg. Von Carcassonne aus schlängelt sich das Feld in die Pyrenäen. Eine teils spektakuläre Felsenwanderung auf 2 Rädern. Hinter Mollema überrascht in der Verfolgergruppe Guillaume Martin. Der Franzose klettert in der Gesamtwertung so vor von 9 auf 2. Das gelbe Trikot verteidigt Tadej Pogacar. Vorsprung auf Martin nun 4 Minuten und 4 Sekunden.
Und hier die Lottozahlen. 2, 8, 25, 32, 40, 47, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 11. Juli.
Von Südwesten bringt ein Tief neue Schauer und Gewitter. Danach sorgt ein Hoch dort wieder für Beruhigung. Heute Nacht breiten sich gewittrige Regenfälle von Südwesten in Richtung Mitte aus. Vor allem im Süden mit Unwettergefahr. Morgen im Nordosten sowie im Westen und Südwesten zum Teil länger freundlich. Sonst öfter Schauer und Gewitter. Von der Mitte bis in den Südosten auch länger anhaltender Regen. Heute Nacht Abkühlung auf 16 bis 10 Grad. Morgen in Oberfranken 18, in der Lausitz 29 Grad. Am Montag oft sonnig, in der Westhälfte später Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Am Dienstag im Südwesten gebietsweise Regen und kühl, im Nordosten sonnig und heiß, dazwischen Schauer und Gewitter. Mittwoch unbeständig, im Norden und Osten lokale Unwetter.